Ja, ich habe euch hier eine Uhr gebracht, wie sie überall sein können, in mittelalterlichen Städten, aber es ist eine Uhr, geschichtsträchtig aus Jerusalem. Weil die Geschichte, die ich heute mit euch anschaue, die spielt in Jerusalem. Und sie hat mit dem zu tun. Ich habe ein bisschen Wehmut. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, warum. Ich wäre ja schon paar gern in meine Ferien, in meine Frühlingsferien auf Spanien gegangen. Und das einzige Gute von dieser Corona-Zeit ist, dass wir dauernd Spanisch lernen können. Das ist ein Wort, das habe ich schon früher gelernt. Nombre de pila. Also es sind ja drei Wörter, aber es bedeutet eigentlich etwas. Kann irgendjemand Spanisch? Okay, niemand? Also, es bedeutet Taufname. Oder eigentlich der Name des Beckens, beziehungsweise der Name, der dir im Becken gegeben wurde. So frei übersetzt, oder? Und es geht um so Becken, nämlich um so Taufbecken. Und vielleicht fällt euch auf, wenn so das Taufbecken da nimmt da 360, 450 bis oder um 415 nach Christus, so in dieser Zeit rein, ist das gebaut worden. Wenn ihr euch das so anschaut, was fällt euch auf an diesem Taufbecken? Steigen. Also es muss ein grösseres Teil sein, steht ja auch dort, 3,3 Meter lang, 2,5 Meter breit und 1,5 Meter hoch. Ja. Nein, es fällt doch auf, dass es ganz anders ausgeht als unsere Taufbecken, die wir normalerweise haben. Fällt euch nicht auf. Schon lange nicht mehr in der Kirche gewesen. Ja? Reformierte Kirche, katholische Kirche sind so in dieser Grösse, Taufbecken. Also Taufstein heisst es, glaube ich sogar. Ich bin gar nicht ganz sicher, bin da nicht der Fachmann. Offensichtlich ist früher das anders gelaufen oder haben die das früher anders gemacht. Ich habe die Predigt Taufnahme betitelt und es ist tatsächlich so, dass wenn ich so etwas schreibe, dann kommt immer meine Frau und schaut das nochmal durch und sagt, das stimmt dann aber im Fall nicht. In dem Fall habe ich aber gesagt, genau so muss es sein. Weil das Wort ist eine Eigenkreation von mir, wie übrigens auch das erste Lied, das wir gesungen haben. Die Aufnahme ist eine Verbindung von zwei Wörtern. Kleines Rätsel, wer kommt drauf? Aufnahme und Taufe. Und zwar, weil in der Geschichte, die ich heute mit euch möchte anschauen, ist es genau so, Taufe ist der Eingangsritus gewesen, das Ritual, wie die Menschen dort mal zur Gemeinde dazugekommen sind. Lesen wir es uns doch, Apostelgeschichte 2, 39 bis 41. Ich habe Flyer gemacht, ich habe es draussen angelegt, wenn ihr keinen verwünscht habt oder denkt, es gibt auch heute keinen, könnt ihr beim Ausgang dann einen nehmen. Da heißt es, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Ich habe den Text gelesen und habe gedacht, 3000 Leute an einem Tag. Ist schon mega krass. Und dann habe ich mir überlegt, 3000 Leute an einem Tag taufen. Voll fett, oder? Also, in den letzten zwei Gemeinden, wo ich war, oder, da sind die Baptistengemeinden oder Taufgesinntengemeinden immer ein bisschen neidisch geworden, oder, weil ich immer viel mehr tauft habe als sie, aber 3000 an einem Tag. Boah! Und dann haben wir gedacht, wie ist das echt gegangen? Und wer von euch war schon mal in Jerusalem gewesen? Gut. Wo haben die getauft? Wo haben die getauft? Ja, dann ist weit weg. Hat eh wenig Wasser meistens, oder? Wo haben die getauft? Ist doch Krass. Weißt du, haben da irgendetwas, Städteführung, oder? Dann Apostelgeschichte 2, Pfingsten kommt, ist ja der Text gerade anschliessend, also das Ende von der Pfingstpredigt eigentlich. Hat da irgendein Reiseführer gesagt, wo die getauft haben? Teich Siloam wäre eine Möglichkeit, ist vermutlich, aber es wäre, also man weiß es nicht, oder? Ich würde das eher darum nicht sehen, weil das eigentlich der Trinkwasserteich war. Und wenn da 3000 Leute gehen baden, ich weiss nicht, für eine Stadt oder von dieser Größe ist ja existenziell wichtig, dass man sauberes Trinkwasser hat. Ich habe nachgefragt, Hans-Peter Obrist, ein Freund von mir, ein Kollege von mir, profunder Israel-Kenner, ehemaliger Leiter von der AMZI, Arbeitsgemeinschaft Missionarisches Zeugnis in Israel, hat gesagt, vermutlich haben sie beim Tempel zugetauft. Und das ist natürlich nicht eines von diesen Jerusalemer Becken, aber so könnte das ausgesehen haben. Das ist eine sogenannte Mikwes. Jetzt sehen Sie es hier auf der linken Seite. Und vielleicht fällt euch auf, wie ähnlich dass das aussieht. Die Mikwes, die braucht man, hat man gebraucht, braucht man immer noch für rituelle Waschungen, oder? Man geht nicht dreckig vor Gott. Man reinigt sich vorher, man wäscht sich, man tut eine gewisse, hat braucht eine gewisse Vorlaufzeit. Das ist für uns alles ein fremd, oder? Wir, die immer sagen, zack, ja, Gott ist da, und er ist mein Kollege, und immer lässt er auf mich, und er ist immer so fröhlich und glücklich, dass ich überhaupt da bin. Ist ein bisschen ein anderes Gefühl, oder? Das sind, vom Glauben her Menschen, die eine grosse Ehrfurcht hatten, an die Gegenwart Gottes kommen, gewusst haben, wenn man von Gott kommt und es passt nicht, dann kann es schwierig sein. Reinigungsritual. Und so hat das jemand ausgesehen. Es war ein Geschehen in der damaligen Zeit, das auf dem fundiert hat, was schon von Ewigkeiten her fast gesagt wurde. Ich habe da ein Zitat aus der Apostelgeschichte, aus der Predigt von Petrus. Da heißt es, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich meinen Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und das ist der Prophet Joel gewesen. Wie bei allen Jahreszahlen kann man die natürlich auch viel später ansetzen, 400 Jahre später, und dennoch wären 400 Jahre, jetzt da die Ältesten so 800 Jahre, 8 bis 400 Jahre vor der Geburt und vor der Kreuzigung und Auferstehung Jesu, hat der Prophet Joel gesagt, es kommt etwas. Und vielleicht ist es diesen vielen Menschen dort so gegangen, wie es uns manchmal geht, wenn wir Bibelwort anschauen oder wir denken, wie soll sich das erfüllen, Offenbarung durchlesen, wie soll das gehen, wie können wir das verstehen? Und ich glaube, es hat kaum jemand können sich ausmalen oder ausdenken, wie Pfingsten dann wirklich einmal wird sein, was wirklich einmal passiert dann in dem Moment, wenn der Geist Gottes mit Feuerflammen oben runterkommt und sich ausbreitet wie eine gewaltige Welle unter den Menschen, die zum Glauben kommen. Es ist eine Verheißung, die Gott vor Jahrhunderte gegeben hat, die sich da erfüllt. Es ist nicht etwas, das einfach so mal passiert. Gott ist nicht ein Gott, der einfach mal irgendetwas macht, was er gerade Lust oder was er sich gerade ausdenkt hat, sondern wir haben einen Gott, der vorausplant. Und zwar jahrhundertelang vorausplant. Wir haben einen Gott, der viel mehr Zeit hat, als wir das haben, der viel mehr Geduld hat, als wir das haben, der kann warten, bis die Sachen auch reifen. Wo die Zeit erfüllt war, wo die Zeit reif war, hat er seinen Sohn gesendet. Wo die Zeit reif war, hat er den Heiligen Geist gesendet. Wenn die Zeit reif wird sein, dann wird Jesus Christus wiederkommen. Es wird alles zu der Zeit sein, wo Gott sagt. Das heisst, nichts anderes als Gott ist der, der handelt in dieser Geschichte. Es sind nicht menschliche Überlegungen oder menschliche Gedanken gewesen, oder es ist nicht darum, weil die so intensiv und so wahnsinnig toll gebetet haben, obwohl sie das auch gemacht haben, sondern es ist Gottes Wille gewesen. Jetzt kommt der Heilige Geist. Und der Geist, und das ist ja keine Überraschung, das ist eine Verheißung, die zuerst einmal am jüdischen Volk gilt. Euch und euren Kind. Also der Generation, die da ist, und der kommenden Generation, für die ist der Geist Gottes primär mal ausgegossen. Wie alles, was eigentlich von Gott her kommt, wenn man die Bibel lesen, ist es immer zuerst für sein Volk, das er liebt, das er aus Ägypten rausgeführt hat, das er Gesetz gegeben hat, das er geschaffen hat, dass sie ein Land haben, das er voll im Blick hat. Zuerst für euch und eure Kinder. Es sind ja auch alles jüdische Leute, die dort rumgestanden sind, zum grössten Teil. Und die auch die erste Gemeinde ausgemacht haben. Das waren nicht Leute wie ich, die aus der freien Wildbahn irgendwo dahergelaufen sind und von Gott gepflückt worden sind. Und dann heisst es dann auch, und die in der Ferne sind. Das kann man natürlich mehrfach deuten, oder? Aber ich deute es am liebsten auf Leute wie uns. Wo völlig nicht irgendwie Gott im Blick hatten und plötzlich von Gott auch gepackt worden sind. Nach jahrhundertelanger christlicher Tradition, oder, denken wir ja manchmal, wir da im Westen, wir haben das Christentum erfunden. Was natürlich mitnichten so ist. Sondern wir sind nur quasi Nutznießer von etwas, wo Gott angefangen hat, nicht in Rom, in der damaligen Hauptstadt, sondern in der Provinz, in Jerusalem, in der geistlichen Hauptstadt der Welt. Und er hat nicht nur die geholt, die näher sind, sondern auch die, die weiter weg sind. Übrigens ein Anklang, ich habe das auf dem Flyer, wenn ihr das anschaut, ein Anklang an ein uraltes Wort vom Prophet Jesaja. Und es ist auch parallel oder ein bisschen ähnlich wie das, was Jesus an einer Stelle sagt. Es gibt Schafe aus meinem Stall oder aus dem richtigen Stall und da gibt es einen Schaf aus einem anderen Stall und ich werde Hirte sein über alle oder Gott wird Hirte sein über alle. Gott ist der, der handelt in diesem Text. Er handelt, indem er die Verheißung gibt und sie auch erfüllt. Er handelt dadurch, dass er den Geist sendet. Das ist übrigens nicht Jesus, der den Geist sendet, wenn man genau lesen, sondern es ist der Vater. Jesus bittet den Vater, dass er uns den Geist sendet. Er bleibt in dieser Zeit, wo er da auf der Erde ist, immer unter dem Vater. Er hebt sich nie drüber. Und er tut zur Gemeinde hinzu. Ich gehe nochmal schnell zur Retour. Eine kleine, für die, die so ein bisschen sprachlich interessiert sind, eine kleine Randbemerkung. Was ist das für eine Form? Ließen sich taufen, nicht da und da, von daher. Und es wurde an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Was ist das für eine grammatikalische Form? Gib mir Schüler und gescheite Leute vor. Also, das ist kein Aufruf für dich, Sharon. Gell? Du musst nicht immer denken, nur in den vordersten Stock schwimmst du dran. Was ist das für eine grammatikalische Form?
Passiv.
Passiv? Eindeutig, oder? Da bin ich zu weit aus dem Bild gelaufen. Ja, okay. Ich nehme mich zusammen. Es ist eine passive Form. Und die passive Form, die heisst in den griechischen und auch den hebräischen Texten Passivum Divinum, göttliches Passiv. Und gemeint ist damit, dass all das, was einfach so passiert, nicht am Zufall zugerechnet ist, sondern für die jüdischen Leute völlig klar, was einfach passiert, das macht Gott. Er steht dahinter. Er hat die Sache in der Hand. Oder wir sagen manchmal, ja, Zufall, oder? Ich habe das schon mehrmals gesagt. Ich denke mir immer, wenn etwas einem zufällt, wer hat es denn gerührt? Weil von irgendwoher muss es ja kommen. Oder wenn einem etwas zufällt, wenn man einen Zufall erlebt, dann fällt einem etwas zu und dann muss es von irgendwoher kommen. Für die jüdischen Menschen ist klar, es kommt von Gott. Passivum Divinum heisst, Gott handelt in diesen Sachen, obwohl es unausgesprochen ist. Es ist nicht klar, Gott macht es, aber für jeden, der das gelesen hat, hat zumal gewusst, da ist Gott, der handelt. Also wir haben die Sachen, was Gott macht, und jetzt kommt vielleicht die Frage, und was machen die Menschen in dieser Geschichte? Was ist die Aufgabe von den Leuten, die da sind, die drumherum sind? Also, ihr könnt es lesen. Botschafter, ein wahnsinnig cooles T-Shirt. Es ist ein T-Shirt vom TSC, Theologisches Seminar, Kishon. Da habe ich es gesehen und gedacht, wer da die Idee hatte. Die jungen Leute, die sind so krass mit ihren Ideen. Botschafter. Ja, wir sind berufen, Botschafter Gottes zu sein. Was da der Apostel Petrus macht, steht mit wenigen Worten da und mit vielen anderen Worten legt er Zeugnis ab und ermahnt sich und sagt, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Mit vielen Worten, ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit jemandem mit vielen Worten geredet habt. Das ist gut zureden. Ermahnen, nochmal sagen, nochmal sagen. Frage, hast du es verstanden? Ich habe letztens nach Pfingsten, am Pfingstmähntag, einem von meinen Enkelkindern dreimal etwas erklärt. Ich habe gemeint, sie hat es verstanden und sie hat es nicht verstanden und sie ist schief rausgekommen. Und dann habe ich gedacht, ja, wer ist jetzt schuld? Sie, die es nicht gemacht hat? Und ich dachte, nein, ich habe es zu wenig gut erklärt. Ich hätte es mehr müssen erklären, besser müssen sagen, deutlicher, klarer, kontrollieren, ob sie es wirklich verstanden hat. Und dann wäre das Missgeschick nicht passiert, was dann passiert ist. Der Apostel Petrus hat geschwätzt und geschwätzt und geschwätzt, bis er gewusst hat, jetzt haben sie es verstanden. Und das ist das, was unsere Aufgabe ist. Wir sollen uns Mühe um Menschen. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, ja, ich habe einen Menschen in meinem Umfeld, den habe ich schon dreimal gesagt, dann sage ich dir einfach, ich weiss im Fall nicht, ob es bei mir nach dreimal gelangt hätte. Ich glaube, mir hätte man es mehrmals müssen sagen. Wenn du jetzt denkst, ja, ich habe es einmal gesagt, die Person war so abweisend, dann möchte ich euch sagen, meine Frau ist Spezialistin zum Leuten, die nicht wollen, Grüezi sagen, wenn wir den Seil entlang laufen, das Grüezi zu entlocken. Und wisst ihr, wie sie das macht? Sie sagt einfach in ihrer wahnsinnsfreundlichen Art Grüezi. 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 Plötzlich geht's. Man weiß gar nicht, wie es passiert. Manchmal braucht es einfach mehr. Man muss manchmal die Leute auch mehrmals immer wieder aufs Gleiche ansprechen. Warum? Weil unsere Lebenssituationen sich ja ändern. Weil unser Stand, wo wir stehen, sich ändert. Weil vielleicht in dieser Zeit, wo du mit jemandem geschwätzt hast und der hat gesagt, nein, das sieht man nicht, das Glaubensgefotzzeugs, der einen Kollegen hat, der zum Glauben kommt und der erzählt ihm und dann erzählst du ihm auch und denkst, hey, überall ist plötzlich Christen um mich herum, was ist ja los? So ist mir das gegangen. Ich dachte, hey, ich bin umzingelt von Christen. Jetzt bin ich fast 20 geworden, ich habe nie einen Christ gesehen und jetzt macht es wusch und überall hocken die Leute und schwätzen mich an. Botschafter sein. Und dann heisst da, aus dem verkehrten Geschlecht herausreden. Das ist ein krasses Wort. Oder was heisst verkehrtes Geschlecht? Was bedeutet das? Ich versuche das zu erklären. Wolltest du nach Bern und hockst im Zug nach St. Gallen? Was machst du? Und dann kommt der Kondukteur und sagt, Billett, Sie, das passt aber nicht, Sie sind im falschen Zug. Ich weiß gar nicht, muss man nachzahlen in so einem Fall, in so einem Fehler? Ich schaue dich an, Jürg. Ah, okay. Das ist die beste Antwort. Ich soll. Ja. Wie verhüdert das Person ausgesehen? Oh, wo bin ich? Ja? Ja, genau. Also, was machst du denn? Denkst du, also, der Kondukteur ist ja schon der grösste Depp. Ich weiss doch, dass ich nach Bern fahre. Und dann stehen im Nachbarabteil und andere und sagen, nein, sie fahren nicht nach Bern, sie fahren nach St. Gallen. Und hörst du es am Dialekt da schon, dass es nach St. Gallen geht, oder? Und dann denkst du, ja, bin ich jetzt wirklich falsch? Und denkst, nein, alle anderen sind falsch, oder? Ich bin schon richtig. Nein, wenn du weißt, bist du im falschen Zug, dann steigst du aus. Nimmst den nächsten Zug, fährst in die andere Richtung. Das meint verkehrtes Geschlecht. Der Apostel Petrus spricht darauf an, dass das jüdische Volk, beziehungsweise die Leiter vom Volk, eine falsche Entscheidung getroffen haben. Indem, dass Jesus Christus 50 Tage vorher ans Kreuz genagelt haben, oder? Pfingsten ist 50 Tage nach Ostern und Pente, oder? 50. Und das Volk ist ihnen gefolgt in dem Innen, oder? Weil sie einfach vermutlich wenig studiert haben. Manchmal studiert das Volk einfach wenig, wenn die Leiter irgendetwas sagen. Das kann man immer mal wieder feststellen, an verschiedensten Orten. Verkehrt. Und wenn es verkehrt ist, ist es verkehrt. Auch wenn alle anderen sagen, das ist richtig, was verkehrt ist, ist verkehrt. Aber es ist eine brutale Situation, wenn dir jemand sagt, hey, du bist falsch. Du machst es falsch, du liest falsch. Ich weiss, wenn mich das immer nervt, wenn meine Frau mir etwas sagt, wenn ich falsch mache. Das nervt mich jedes Mal. Ich muss mich immer zusammennehmen, oder? Meistens merkt sie es dann auch, dass es mich genervt hat. Weil sie sagt nicht, weißt du, der Ton macht's. Weil meine Worte sind schon okay. Aber der Ton macht's. Ja, ich weiss das auch langsam. Und dann gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder nimmst du es an oder lehnst du es ab. So einfach ist das im Leben. Wenn etwas an dein Herz ankommt, dich mitten drin trifft, dann kannst du entweder sagen, ja. Oder kannst du sagen, nein. Bah, blocken, oder? Du kannst beides machen. Und das ist möglich, das ist Güte Gottes, dass er uns nicht zeigt, dass alles einfach einhaut, oder wie ich es letzte Sonntag gezeigt habe, eintrichtert, sondern dass er uns die Möglichkeit gibt, unser Herz zu öffnen oder unser Herz zu schliessen. Und das passiert ganz unhühnenschnell in unserem Leben. Wie vieles, was wirklich wichtig ist, passiert in unserem Leben unhühnenschnell. Entscheidungen, die wir treffen, denken wir manchmal mega zu durchdenken, bis am Bach runter. Aber eigentlich sind es die sogenannten Bauchentscheide, die wir nachher mit unserem Kopf nur mehr rechtfertigen und sagen, warum wir das jetzt genau so entschieden haben. Das tue ich nicht immer, aber einfach, es gibt viele so Momente. Ja, wenn du schon da reingehockt bist und berührt gewesen bist von Gottes Wort, von seinem Geist, von dem, was er tut in deinem Leben. Und du stehst auf, ohne dass du etwas festmachst und sagst, das will ich jetzt aber wirklich behalten, dann kommen die Vögel. Habt ihr schon gehört von den Vögeln? Wenn ihr säet, dann kommen die Kogenviecher. Meine Frau hat da aussen Pfeffermünze gesehen. Die kommen nicht. Vielleicht haben sie die Vögel gefressen. Oder? Weil eigentlich das Wetter für Saat wäre super gewesen in der letzten Zeit. Dann kommen die Vögel und die picken direkt aus deinem Herz raus. Oder muss ich das mal vorstellen? Es ist nicht so, dass die nur gerade nehmen, was rumliegt, sondern die haben, und Jesus sagt in der Erklärung von diesem Beispiel, sagt, es ist der Teufel, der es aus dem Herz rausreisst. Wenn du etwas nicht fest werden lässt in deinem Herz, dann verläuft es augenblicklich wieder. Oder dann weisst du es zwar einen Moment lang, aber es macht Flutsch und es ist plötzlich einfach weg. Das sind die Vögel, die kommen und alles wegpicken. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass eigentlich da rausgelaufen bist, und ich wollte jetzt das wirklich machen. Und daheim hast du schon gar nicht gewusst, was du eigentlich machen wolltest. Hast du schon vergessen gehabt. Christsein ist nicht etwas, das im Geheimen stattfindet. Christen sind keine Mitglieder von einem Geheimbund, wo irgendwie im Untergrund leben. Also so fern das natürlich geht, oder? Wenn man nicht darf, dann natürlich schon. Aber im Normalfall sind wir Menschen, die ans Licht wollen, die führen wollen, die gesehen werden wollen. Ich hatte mal Menschen in einer Gemeinde, die haben gesagt, ja, wir möchten uns gerne taufen lassen. Und wir haben in dieser Gemeinde so einen wahnsinnig guten Draht gehabt, so zu Journalisten. Und dann, wir haben das üblicherweise auch immer publiziert dann in dieser Tageszeitung, oder kleine Artikel, die und die Personen mit Bildern sich taufen lassen. Und wo wir im Taufgespräch waren, haben die zu mir gesagt, ja, aber wir wollen dann nicht in die Zeitung kommen mit der Taufe. Wir wollen nicht, dass unsere Kollegen, also ich habe nachgefragt, warum, oder? Ja, wir wollen nicht, dass unsere Kollegen sehen, dass wir uns da taufen lassen haben. Die waren Jüngere, oder? Und ich dachte, ja, ist jetzt aber komisch. Um was geht es genau bei der Taufe? Um irgendwie etwas heimlich, noch etwas heimlicher zu machen. Ein heimlich feist da hinten durch irgendwie schnell ins Wasser zu kumpen und wieder raus und dann ist es gut. Taufe ist doch das Bekenntnis von seinem Glauben. Taufe ist der Moment, wo man ansteht und sagt, das, was im Inneren, in meinem Herzen passiert ist, das soll öffentlich sichtbar werden. Das soll die ganze Welt sehen, das sollen alle wissen, das soll durch alle Schichten von diesem Leben, in allen Mächten und in allen Gewalten, soll das sichtbar sein. Ich bin ein Kind Gottes, da gehöre ich dazu. Da bin ich beheimatet bei meinem Herr. Kein Geheimbund, sondern ein öffentliches Bekenntnis. Und bei der ersten Gemeinde war das offensichtlich das Aufnahmeritual. Die sind getauft worden und haben dazugehört. Und in dem Moment, wo sie das gemacht haben sie auch, je länger sie mehr dann sich die Zeit vorangeschritten ist, haben sie dann auch gemerkt, das trennt uns vom Alter, wo wir vorher drin waren. Wir sind wie in einen neuen Kuchen, wie in eine neue Familie hineingepflanzt. Und da wollen sie uns gar nicht mehr. Die wollen gar nicht mehr, dass wir da bei ihnen sind. Für die ersten Christen ist es völlig klar, für die erste Gemeinde ist es völlig klar, ein Christ ist getauft. Und es ist noch spannend, oder? Die haben sich natürlich keine Gedanken gemacht, bin ich als Kind getauft oder bin ich als Erwachsener getauft. Könnt ihr euch mal in eurer Kleingruppe darüber Gedanken machen, warum das so ist, warum sie das Problem nicht gehabt haben. Aber was für sie völlig klar war, ist, man hat eigentlich nur diesen Leuten wirklich getraut, die auch dabei gewesen sind, die dazugehört haben. In den Verfolgungszeiten von den Hugenotten, wo die in Frankreich sehr stark verfolgt worden sind, haben die oftmals so kleine wie Amulette gehabt. So Zeichen, wo man angezeigt hat, wo man gewusst hat, man gehört zur Gemeinde. Weil man nicht hat, nie gewusst hat, wer man trauen kann und wer nicht. Das sind die gewesen, die im Kreis hinein waren, die gesagt haben, Jesus ist zentral unsere Mitte, wir haben unser Leben losgelassen und ihm gegeben. Und wir haben das in der Taufe besiegelt. Und ich komme zum Schluss. Die Taufe steht am Anfang der Gemeinde. Man könnte auch sagen, am Anfang von einem Christenleben. Und wenn es manchmal so lange geht, ich werde den nächsten paar Predigten noch mehr dazu sagen. Aber die Taufe steht, und das macht der Text sehr deutlich, am Anfang der Gemeinde. Es ist getauft und dann war man gemein. Das Eintauchen ist so ein klares Zeichen, auch du kannst reinkommen in den Gnadenstrom Gottes rein. Es ist immer noch der gleiche Strom. Und es ist nicht so, es kommt nicht darauf an, ich mache gerade mal schnell zurück, es kommt nicht darauf an, wo du dich taufen lässt. Oder manchmal, aber nein, das sage ich das nächste Mal mehr dazu. Manchmal machen wir aus allem so ein Zeug, oder? Anstatt dass wir einfach das Wesentliche machen. Wasser, taufen. Eintauchen, habe ich gesagt, das, was innerlich passiert, das wird äußerlich sichtbar, äußerlich bekannt. Das, was innerlich völlig fest ist. Wir haben ganz wenig so Zeichen in der Christenheit. Oder wir haben wenig so Zeichen, wo wir etwas zum Ausdruck bringen. Abendmal wäre es anders. Irgendwann dürfen wir das wieder feiern und wieder durch die Reihe gehen. Im Moment nicht. Wir haben wenig so Zeichen und darum sind sie auch so wichtig. Und darum, wenn man mal schaut in der Bibel, es gibt so immer mal wieder Momente, oder, wo der Apostel Paulus zum Beispiel die Gemeinde erinnert, ihr seid doch getauft. Denkt doch dran, was ist euer Stand? Wo gehört ihr hin? Wo sind ihr dabei? Die erste Gemeinde, die hat da noch viel weniger Probleme gehabt, weil alles so wahnsinnig frisch war, so wie aufgeploppt ist. Und sie sind so wunderbar zusammen gewesen nachher als Gemeinschaft, obwohl sie alle nur so in einem Trogen quasi getauft worden sind, also in einem kleinen Becken, oder nicht im Jordan. Und sie haben ja nie ein grosses Zeug drum gemacht. Wenn ihr schaut, oder, die Taufe ist nie das Thema, sondern es war einfach dazu gewesen. Wie selbstverständlich. Wie wenn man nach dem Gottesdienst heimgeht und Hunger hat, tut man essen. Wenn man Christ wird, lässt man sich taufen. Amen.